Also, kein Jamaika. Was kommt jetzt? Georg Filbert hatte natürlich recht, als er in einem Wochenblatt mit Blick auf Jamaika schulterzuckend meinte, es wachse zusammen, was zusammengehöre. Seit der Schröder-Fischer-Wende am Ende des letzten Jahrhunderts kennen schließlich alle Parteien in Regierungsverantwortung in Sachen Reichtumsverteilung nur noch eine Richtung, die von unten nach oben. Dennoch war der Trotzfunk in seinem Kommentar zu den Bundestagswahlen skeptisch, ob eine solche Koalition zustande kommen werde. Dies begründeten wir wie folgt. Kulturell sind die bürgerlichen Wähler, Wählerinnen von AfD und Grünen Antipoden. Das politische Denken der AfD tradiert sich vom preußischen Obrigkeitsstaat her bis heute, das der Grünen von 1968. Die AfD sitzt insbesondere der CSU im Nacken, in Bayern sind nächstes Jahr Landtagswahlen. Bei diesen möchte die CSU natürlich nicht noch einmal eine solche Kanzlerin Merkels Flüchtlingspolitik des Jahres 2015 angelastete Katastrophe erleben, wie bei den Bundestagswahlen. Die CSU musste also befürchten, dass ihr zu viel Nähe zu den Grünen eine Klatsche auch bei den kommenden Landtagswahlen einbringen würde. Dagegen wehrt sie sich mit allen Mitteln. Diese Tage hat ihr Landwirtschaftsminister entgegen Koalitionsabsprachen in den EU-Gremien wohl als Geste an die bayerischen Bauern der weiteren Ausbringung des billigen Insektenvergiftungsmittels Glyphosat zugestimmt. Da mag die sozialdemokratische Umweltministerin ins Kissen heulen, wie sie will, und überhaupt, wen interessieren heutzutage schon Sachen wie Bienensterben und so? Das ist 1970er, 1980er Jahre Quatsch. Das tonangebende Kapital war Jamaika gegenüber nicht abgeneigt, allerdings gibt es in der Politik eben auch den Faktor des Selbsterhaltungstriebs der Parteiapparate, von dem die jeweiligen Kader schließlich ihren Lebensunterhalt auskömmlich bestreiten. Ob allerdings die Jamaika-Sondierungsgespräche an dem Gegensatz von CSU und Grünen in Sachen Flüchtlings-, Klima- und Landwirtschaftspolitik tatsächlich gescheitert wären, werden wir nun dank der FDP nie erfahren. Die vorliegenden Indizien sagen aber wohl eher nicht. Denn die Grünen waren in den Sondierungsgesprächen bereit, für Ministerposten so ziemlich alles zu schlucken. Ihr Spitzenkader Cem Özdemir nannte dieses besondere Ausmaß an Opportunismus Patriotismus für Deutschland. Die Delegierten des jüngsten Grünen Parteitages feierten ihn und das grüne Verhandlungsteam dafür. Bemerkenswert, wie sehr der Wahlerfolg der AfD die politische Rhetorik der deutschen Politik bestimmt. Künftigen Koalitionspartnern der Grünen wird in Erinnerung bleiben, wie billig diese Partei zu haben ist. Nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierungsgespräche stehen drei Optionen offen. Eine Koalition aus Unionsparteien und SPD, eine Minderheitsregierung der Unionsparteien allein oder mit der FDP oder den Grünen, möglicherweise toleriert von der SPD, oder Neuwahlen. Letztere strebte wohl die FDP an, also Christian Lindner, als er die Sondierungsgespräche platzen ließ. Folgende Überlegungen scheinen ihn geleitet zu haben. Die FDP hat den Neoliberalismus keineswegs als Alleinstellungsmerkmal. Diesbezüglich sind alle im Bundestag vertretenen Parteien entweder in ihrer Programmatik und oder in ihrer Regierungspolitik kaum mehr voneinander zu unterscheiden. Dass es die FDP zur Verteidigung der bürgerlichen Freiheit, also der Freiheit des Marktes, nicht unbedingt braucht, hat diese Partei bei den Bundestagswahlen schmerzlich erfahren. Für die FDP glücklicherweise sind aber zwei Trends in den meisten Ländern mit parlamentarischer Demokratie zu beobachten. Erstens die Wahlerfolge von Rechtsaußenparteien. Zweitens die Wahlerfolge junger, urbaner, charismatischer Führungsfiguren wie Kurz oder Macron. Rechtsaußen fischt Lindner inzwischen so sehr, dass Alexander Gauland schon in Richtung FDP moserte, das Original sei schließlich die AfD. Das mag zwar richtig sein, aber verhuschte Bürger mit Rechtsaußengesinnung mögen tatsächlich in die Versuchung kommen, bei den nächsten Wahlen die als demokratisch geltende FDP zu wählen. Und was nun die Sache mit der charismatischen, jungen, gut aussehenden, erfolgreichen, smarten, urbanen, zukunftszugewandten Führungsfigur angeht, na, die entdeckt der Christian Lindner mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit jeden Morgen in seinem Badezimmerspiegel. Potenziell könnte diese Show so funktionieren. Von der durch und durch angepassten Nachwuchsintelligenz bis hin zu den um deutsche Artenreinheit besorgte Bürgerinnen und Bürger mag es großes Potenzial geben. Insbesondere für die AfD und die Unionsparteien stellte eine Heiderisierung der FDP eine Herausforderung dar, aber mit Blick auf jüngere Mittelschichtwähler, Wählerinnen auch für die Grünen. Kurzfristig hat sich aber ein solcher Effekt bislang nicht eingestellt. Wären heute Neuwahlen, würden laut Wahlumfragen ungefähr die gleichen Ergebnisse herauskommen wie am 24. September. Deshalb wirbt Lindner inzwischen mit einer irgendwie konstruktiven FDP oder so. Eine Heiderisierung der FDP könnte übrigens auch zur Folge haben, dass der völkisch-nationalistische Flügel der AfD programmatisch an Einfluss gewinnt und die AfD mit stärkerer Betonung des völkisch-sozialen gegenüber dem neoliberalen Richtung des Front National unter Marine Le Pen treibt, um sich damit stärker von der FDP abzugrenzen. Da eine wie immer ausgestaltete Minderheitsregierung aufgrund der Unlust der meisten politischen Protagonisten eher unwahrscheinlich ist, bliebe statt Neuwahlen noch die Option einer Koalition aus Unionsparteien und SPD. Das diesbezügliche armselige Lavieren der SPD wird niemanden im Lande verwundern. Schließlich hatte ihr Ex-Generalsekretär Oppermann schon am Wahlabend irgendetwas in die Mikrofone von "Wenn das mit Jamaika nicht klappt" und staatsmännischer Verantwortung gemurmelt. Dennoch ist nicht ausgemacht, dass eine solche Konstellation zustande kommt. Insbesondere der SPD-Apparat wird die warnenden Schicksale seiner Schwesterparteien in Frankreich oder Griechenland vor Augen haben. Eine Koalition aus Unionsparteien und SPD nannte sich einmal Große Koalition. Inzwischen kommen die drei Parteien zusammen auf gerade noch 53,5% der Wählerinnenstimmen. Auch die Unionsparteien, nicht nur die SPD, müssen mit Sorge auf das Erodieren ihrer Wählerbasis blicken. Insofern könnte eine große Koalition sogar Sinn für sie machen, indem sie in der kommenden Legislaturperiode eine und sei es auch nur moderate Politik betrieben, die im gesamtgesellschaftlichen Interesse liegt und nicht nur im Interesse der oberen wenigen, um wieder mehr Wählerinnen und Wähler an sich zu binden. Das aber wird mit Sicherheit nicht geschehen, auch wenn eine Neuauflage der jetzigen Koalition kommen mag. Die führenden Politiker von CDU, CSU und SPD sind viel zu sehr mit den Wirtschaftsmächtigen im Land verbandelt und diese im harten Konkurrenzkampf der globalen Kapitale unfähig und unwillig zu jedem Klassenkompromiss. Und von links gibt es nichts und niemanden, der sie zu einem solchen zwingen könnte. Allenfalls wird die SPD, geht sie nach ihrem Maulheldentum vom 24. September jetzt doch in Koalitionsverhandlungen mit Reformchenforderungen glänzen wollen, um jenes Gesicht zu wahren, das sie schon längst verloren hat. So gesehen scheint eines gewiss. Ob heute oder in 4 Jahren, die politische Reise in Deutschland geht weiter nach rechts. Zum Schluss sei noch erwähnt, dass eine hier noch nicht genannte Partei auch eine Nutznießerin der tristen politischen Situation in Deutschland sein könnte. Angesichts des bizarren Käfigtheaters der Führungsfiguren der Linkspartei und ihres Mitwirkens an der Formalprivatisierung der Berliner Schulen, die sehr schnell zu einer faktischen werden könnte, um nur die allerletzten Highlights zu nennen, mag es noch mehr Wählerinnen als am 24. September geben, die sich in den nackten Sarkasmus flüchten und der Satirepartei Die Partei ihre Stimme geben, die bei den letzten Wahlen immerhin auf 1% kam. Wir sind auch reif dafür.